Ja, zuerst will ich noch ein paar Grüße loswerden. Ich war letzte Woche in Thum, habe unseren Gottesdienst nachgeholt, den wir im Juni verschoben haben, weil wir da zur Gemeindefreizeit dran gewesen wären. Soll von dort aus ganz herzlich grüßen. Dann hat mir der Hagen vor uns noch geschrieben. Er hat heute den letzten Tag Urlaub. Für ihn nicht so schön, für uns als Gemeinde schön. Also ab nächste Woche ist er wieder im Dienst und von ihm soll ich auch ganz herzlich grüßen. Ja, was uns heute Morgen erwartet, weiß ich auch noch nicht so richtig. Die letzte Woche war etwas chaotisch und ich habe mir die Woche freigehalten, um vorzubereiten. Aber auf Arbeit war es halt doch etwas anders, als man denkt. Und am Freitag haben wir noch einen großen Ausfall, sodass ich statt um 2 erst um 8 zu Hause war. Aber ich lasse mich selbst überraschen, mal sehen, was rausgekommen ist. Ich fange heute einfach mal mit einer Frage an. Und ich denke, es ist eine sehr einfache Frage, aber es gibt sehr viele Antworten. Und ich selbst habe nicht alle Antworten gekannt, kenne sie auch jetzt noch nicht, habe aber irgendwie viel dazu gelernt. Vielleicht könnt ihr mir mal Redewendungen, Sprichwörter oder Begriffe nennen, die wir heute in unserem Alltag, in unserem Sprachgebrauch noch verwenden, die aber eigentlich ihren Ursprung in der Bibel haben. Also wem was einfällt, der kann das gerne mal äußern, auch laut.
Ich bin zur Ameisen gefahren.
Danke. Ja, sehr gut. Sprüche.
Der andere eine Grube fällt selbst hinein.
Genau, auch Außensprüchen.
Was du nicht willst, dass man dafür das Vieh auch einfach mal zieht.
Richtig. Matthäus, denke ich, braucht das sinngemäß. Die goldene Regel.
Ja, okay, dann kann hier schon nachher.
Ja, richtig. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, oder das Kamel durchs Nadelöhr. So.
Die Sau wälzt sich nach der Schwelle wieder im Dreck.
Ja.
Helm für die Säure.
Genau, das ist mir in dem Zusammenhang auch gleich eingefallen.
Mensch arbeitet so an.
Das ist auch richtig. Ja, wir haben vielleicht mehr.
Vor dem Fall.
Genau, Hochmut kommt vor dem Fall, wer es nicht gehört hat.
Versuch erfinden.
Ja. Ich habe auch noch ein paar gefunden. Ich versuche mal die jetzt schon gekommen sind, auszulassen. Den seinen oder seinen Freunden gibt's der Herr im Schlaf, aus Psalm. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Von Pontius zu Pilatus gehen. Oder du redest wie ein Pharisäer. Etwas ausposaunen, der Dorn im Auge, im Dunkeln tappen, mit Füßen treten, auf Herz und Nieren prüfen, ist aus dem Psalm, die Hände in Unschuld waschen, auf keinen grünen Zweig kommen, das stammt aus Hiob. Die Psalmen reden auch immer mal von Jugendsünden. Alles hat seine Zeit, Prediger oder nichts Neues unter der Sonne. Brief und Siegel kommt aus Jeremia. Der Wolf im Schafspelz, ein Herz und eine Seele sein, die Haare zu Berge stehen, das war mir komplett neu, es steht auch in Hiob, alt wie Methusalem, am jüngsten Tag oder das jüngste Gericht, Asche aufs Haupt, in Sack und Asche gehen, auf Händen tragen, auf Sand bauen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, aus seinen Herzen keine Mördergrube machen, das Land, wo Milch und Honig fließen, das A und O, das gelobte Land, David gegen Goliath, den ersten Stein werfen, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, dass der Kelch an jemanden vorübergeht, dass der Prophet im Vaterland nichts gilt, der Stein des Anstoßes, die Ersten werden die Letzten sein, die fetten Jahre sind vorbei, die Leviten lesen, ein Buch mit 7 Siegeln, ein Koloss auf tönernen Füßen, das salomonische Urteil oder die Hiobsbotschaft. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Etwas auf guten oder fruchtbaren oder schlechten Boden fallen. Das Lied, was ihr heute früh gehört habt, auf Adlers Flügeln getragen, da kommt auch jemand unter seine Fittiche nehmen. Die linke Hand darf nicht wissen, was die rechte tut. Mit seinen Pfunden wuchern. Und da ist nicht der Bauch gemeint. nach mir die Sinnflut, nicht ganz koscher sein, nur ein Lippenbekenntnis ablegen, Perlen vor die Säue werfen, hat man schon, das Licht nicht unterm Scheffel stellen, sein Schärflein beitragen, sich an die Brust schlagen, Sodom und Gomorra, unter die Räuber fallen, über den Jordan gehen, wer es glaubt, wird selig, wie Schuppen von den Augen fallen, zu allen Ja und Amen sagen, zum Sündenbock machen oder in die Wüste schicken, Tuhu Wabuhu, das Durcheinander, der ungläubige Thomas und auch der schnöde Mammon. Ja, viele dieser Redewendungen oder Begriffe, die begegnen uns immer wieder mal in unserem Alltag. Und ich war sehr erstaunt, wie oft eigentlich die Bibel in unserem Alltag vorkommt. Und viele haben eigentlich gar keine Ahnung, was hinter diesen Redewendungen steht. Die verwenden sie zwar, aber haben keinen Bezug dazu. Und ich muss gestehen, dass ich über die Menge auch sehr erstaunt war. Und vieles hätte ich auf den ersten Blick überhaupt nicht mit der Bibel in Zusammenhang gebracht. Eine Redewendung begegnet und beschäftigt mich aktuell immer mal wieder. Und oft wird sie gar nicht ausgesprochen, aber eben auch oft gelebt. Und zwar ist das nach mir die Sinnflut. Was morgen ist, ist mir doch egal. Ich lebe heute und jetzt. Wer weiß, ob ich morgen überhaupt noch lebe. Zum Glück weiß es keiner von uns. Und wie viel Zeit wir noch haben, das weiß niemand. Keine Angst vor dem morgigen Tag haben und jeden Tag neu als Geschenk anzusehen, das ist wichtig und gut. Aber es hat nichts mit dem zu tun, dass einem alles egal ist, was morgen kommt. So haben die Menschen vor der Sinnflut gelebt. Und ich denke oft, dass wir heute nicht viel oder nichts daraus gelernt haben. Ich möchte aber heute Morgen nicht bei diesen Gedanken hängen bleiben, weil das bringt uns nichts, darüber nachzudenken, wie schlecht die Welt ist. Und genau genommen war es früher auch nicht besser. Ich möchte mit euch einige Schritte weitergehen. Und ich möchte mit euch von nach mir die Sinnflut zu nach der Sinnflut gehen. Gott hatte zu Noahs Zeiten den Notausknopf gedrückt. Und die Erde hatte eine Chance auf einen Neustart bekommen. Wobei nicht die Erde kaputt war, sondern die, die über sie herrschen sollten. Über ein Jahr war Noah mit seiner Frau, seinen Söhnen und deren Frauen in der Arche. Und dazu Massen von Tieren. Von den unreinen Tieren je ein Pärchen und von den reinen Tieren je 7 Pärchen. Dazu von allen Vögeln auch noch 7 Pärchen. Wahrscheinlich sind es in diesem Jahr auch noch wesentlich mehr geworden. Jetzt durften alle wieder raus und Noah baute einen Altar und opferte je 1 von den reinen Tieren und von den Vögeln. Können wir in 1. Mose 8, Vers 21 und 22 nachlesen. Dem Herrn gefiel das Opfer und er sprach zu sich: Nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe, auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. An dieser Stelle beginnt für mich nach der Sinnflut. Und den Text danach wollen wir uns heute etwas näher ansehen. Ich lese nochmal, ich weiß nicht, ob du ihn anwerfst, 1. Mose 9, Vers 1 bis 17. Und ich lese den Text aus der Neues Leben Übersetzung. Gottes Bund mit Noah. Gott segnete Noah und seine Söhne und befahl ihnen: Vermehrt euch und bevölkert die Erde. Alle Tiere und alle Vögel werden große Angst vor euch haben. Ich habe alle Tiere, auch die Fische, in eure Hand gegeben. Ihr könnt euch von ihnen ernähren wie von Gemüse, Getreide und Obst. Doch ihr dürft kein Tierfleisch essen, in dem noch Blut ist. Jeder, der einen Menschen tötet, ob Tier oder Mensch, soll meine Rache erfahren. Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn die Menschen sind nach dem Vorbild Gottes geschaffen. Ihr aber sollt viele Kinder bekommen und die Erde wieder bevölkern. Dann sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen: Ich schließe einen Bund mit euch und euren Nachkommen, mit allen Tieren, die mit euch auf dem Schiff waren, den Vögeln, den zahmen und den wilden Tieren, mit allen Lebewesen auf der Erde. Ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alle Lebewesen zu vernichten. Und Gott sprach: Ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. dann werde ich an meinen Bund mit euch und mit allen, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um mich an den ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und Gott sprach zu Noah: Ja, dies ist das Zeichen meines Bundes, den ich mit allen Geschöpfen auf der Erde schließe. Fast nur wie am Anfang, aber eben nur fast. Wenn wir den Zustand der Erde direkt nach der Schöpfung sehen und den Zustand nach der Sintflut, dann ist er ziemlich gleich. Am Anfang gab es alle Tiere und Pflanzen und zwei Menschen. Und nach der Sintflut gab es wieder alle Tiere und Pflanzen und acht Menschen. Sonst war keiner mehr da. Wahrscheinlich war auch die Oberfläche anders geformt. Das weiß keiner so richtig. Aber geologisch gibt es viele Hinweise, dass Wasser mal sehr hoch stand und dass sich die Erde verändert hat. Am Anfang bekamen Adam und Eva einen Auftrag. Den können wir in 1. Mose 1, Vers 27 und 28 nachlesen. Gott schuf die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau, schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag: Seid fruchtbar und mehret euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Sich vermehren, die Erde untertan machen und über alle Tiere herrschen. Wobei herrschen noch nie für Ausbeuten stand, sondern vielmehr im Sinne von aufpassen oder für sie sorgen. In dem Text heute klingt es fast gleich. Gott segnete Noah und seine Söhne und befahl ihnen: Vermehrt euch und bevölkert die Erde. Alle Tiere und alle Vögel werden große Angst vor euch haben. Ich habe alle Tiere, auch die Fische, in eure Hand gegeben. Der Unterschied hier ist, dass die Tiere jetzt Angst vor uns haben. Und wahrscheinlich ist es auch berechtigt. Aber sonst ist es der gleiche Auftrag. Vermehren, die Erde bevölkern und über die Tiere herrschen. Grundsätzlich haben die Tiere ja Angst vor uns Menschen und flüchten, wenn sie kommen können. Wo Menschen von Tieren verletzt oder getötet werden, ist fast immer der Mensch in den Lebensraum von Tieren eingedrungen. Natürlich können wir auch Tiere an uns gewöhnen, sonst gäbe es keine Haustiere. Aber diese Tiere leben nicht mehr in ihrer natürlichen Umgebung. Und ich finde, dass ihr ein gegenseitiger Respekt sehr gut tut. Über die Tiere zu herrschen, bedeutet eben auch, ihre Lebensräume zu schützen, sie zu erhalten und die Tiere auch zu respektieren. Interessant fand ich die Verse danach. Zuerst wieder 1. Mose 1, Vers 29 bis 30. Und Gott sprach: Seht her, ich habe euch Samen, die Samen tragen Pflanzen auf der Erde und die Samen tragen Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögel aber habe ich das Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Und jetzt die Verse aus unserem Text, Vers 3 bis 6. Ihr könnt euch von ihnen ernähren, hier ist von den Tieren die Rede, wie von Gemüse, Getreide und Obst. Doch ihr dürft kein Tierfleisch essen, in dem noch Blut ist. Jeder, der einen Menschen tötet, ob Tier oder Mensch, soll meine Rache erfahren. Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn die Menschen sind nach dem Vorbild Gottes geschaffen. Es war für mich ein sehr interessanter Vers. Noah war also über 600 Jahre Vegetarier. Und die anderen Menschen natürlich auch. Bis zu dieser Zeit, nach der Sintflut, haben die Menschen kein Fleisch gegessen. Sie waren Vegetarier, vielleicht sogar Veganer, ich weiß es nicht. Wir lesen nicht viel dazu, außer diesen einen Vers. Und Gott sprach: Seht her, ich habe in Mose diesen einen Vers. Seht her, ich habe euch die Samen tragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die Samen tragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Erst ab dem Zeitpunkt nach der Sintflut waren Tiere mit Einschränkungen zum Essen freigegeben. Man könnte also spekulieren, ob die Menschen deshalb so alt geworden sind, aber es steht anders in der Bibel. Es war, weil sie böse waren, hat Gott das Leben auf maximal 120 Jahre begrenzt. Um über Essen in der Bibel zu reden, würde der Vormittag heute nicht ausreichen. Ich mache das auch nicht die ganze Zeit. Die Auslegungen, was man als Christ essen darf und was nicht, gehen sehr weit auseinander. Es gibt sehr viele Kochbücher, Rezepte und selbst Diäten, die sich auf die Bibel beziehen. Und das Ganze ist inzwischen ein Millionengeschäft geworden. Ob man als Christ sich vegetarisch ernährt oder nur Fleisch isst, beides ist biblisch. Und wenn ich alles ohne Zusammenhang betrachte. Das ist übrigens immer die Gefahr, wenn ich einzelne Bibelstellen ohne Zusammenhang betrachte. Ich würde mir da heute den Vers 3 raussuchen. Ihr könnt euch von ihnen ernähren wie von Gemüse, Getreide und Obst. Und schon habe ich begründet, dass nur Fleischessen biblisch ist. Das ist mir an diesem Beispiel nochmal ganz deutlich geworden. Ich kann aber auch eine fleischlose Ernährung begründen. Dazu reichen die ersten Kapitel in der Bibel. Ich kann nur Fleisch biblisch begründen. Dieser eine Vers, den ich gerade gelesen habe, steht ja so da. Ich kann Essen mit vielen Einschränkungen biblisch begründen. Die ganzen Einschränkungen, die Gott seinem Volk durch das Gesetz gegeben hat. Diese sind wirklich sinnvoll und schützen vor Krankheiten. Ich kann aber auch mit Petrus begründen, dass ich alles essen darf. Ihr erinnert euch an seine Vision mit dem Tuch voller Tiere. Wenn ich nur die einzelnen Stellen betrachte, ist alles gar kein Problem. Aber dabei verliere ich das Gesamtkonzept Gottes aus dem Blick. Und selbst bei so banalen Dingen wie Essen, habe ich gerade banal gesagt, natürlich ist Essen lebensnotwendig und wichtig und auch schön. Und man sieht eigentlich an diesem Thema, wie genial Gott alles geplant hat. Unser Körper ist so tolerant, dass uns vieles keinen Schaden macht. Wir kommen mit Steak genauso gut klar wie mit Salat. Unser Körper ist ein Wunderwerk. Genau genommen ist mir egal, was du isst. Das musst du mit dir selbst klären. Wichtig ist, dass du den Auftrag Gottes hier nicht vergisst. Wir sollen über die Erde herrschen. Wir sollen uns darum kümmern, dass es auf der Erde und allen Lebewesen darauf, dass es denen gut geht. Und da gehören auch wir selbst mit dazu. Wir als Menschen haben diesen Auftrag bekommen. Wir haben eine Sonderstellung auf der Erde und wir heben uns klar und deutlich von den Tieren ab. Wir sind nach dem Vorbild Gottes geschaffen, können wir hier lesen. Darauf weist Gott extra nochmal hin. Deshalb sind wir für die Erde verantwortlich und deshalb mache ich mir weniger Sorgen, was ich esse, sondern viel mehr, wie viel, wo es herkommt und wie es hergestellt wird. Und ich finde, dass wir heute unserem Auftrag da nicht gerecht werden. Dabei ist Massentierhaltung genauso ein Thema wie der übertriebene Anbau von Pflanzen. Die Welt können wir als Einzelne nicht retten. Aber vielleicht müssen es ja nicht immer das argentinische Rindfleisch oder die spanischen Erdbeeren sein. Das sind alles kleine Tropfen auf einen heißen Stein, aber wirken tun sie trotzdem. Der zweite Gedanke in dem heutigen Text war für mich, der Bund wird bunt. Und das ist so ein Unterthema für den zweiten Abschnitt in diesem Text. Genau genommen ist es eine ausführliche Wiederholung der letzten Verse des vorherigen Kapitels. 1. Mose 8, Vers 22 steht da uns bekanntere Vers, solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und in unserem Kapitel steht es etwas ausführlicher. Da sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen, ich schließe einen Bund mit euch und euren Nachkommen, mit allen Tieren, mit euch, die mit euch auf dem Schiff waren, den Vögeln, den Zahmen und den wilden Tieren, mit allen Lebewesen auf der Erde. Ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alle Lebewesen zu vernichten. Gott sprach, ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Und jedes Mal, wenn ich Regenwolken über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Dann werde ich an meinen Bund mit euch und mit allen, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um mich an den ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und Gott sprach zu Noah, ja, dies ist das Zeichen meines Bundes, den ich mit allen Geschöpfen auf der Erde schließe. Gott schließt einen Bund mit Noah, seinen Söhnen und allen Nachkommen. Letztendlich gehören wir auch dazu. Um das etwas besser zu verstehen, müssen wir uns den Begriff Bund vielleicht mal etwas näher ansehen. Der Bund ist immer ein Zusammenschluss auf einer bestimmten Grundlage. Als Bundesrepublik, in der wir leben, sind wir ein Zusammenschluss von ganz verschiedenen Bundesländern. Als BEFG oder Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden sind wir ein Zusammenschluss von vielen völlig verschiedenen Gemeinden. Aber wir haben eine Grundlage, die Bibel und die sogenannte Rechenschaft vom Glauben. Das ist das, nennen wir es mal, Glaubensbekenntnis unseres Bundes. Da werden die Gemeinsamkeiten der Gemeinden auf einen Punkt auf einigen Punkten aus der Bibel zusammengefasst, die besonders wichtig sind und die uns einen. Da gehört zum Beispiel das Taufverständnis dazu. Durch einen Bund gewinnen Einzelne an Stärke. Oder gemeinsam Einzelne, die sonst nichts bewirken können, die keine Interessen durchdrücken können irgendwo, die sind stärker, wenn sie gemeinsam sind. Natürlich ist so ein Bund auch von vielen Kompromissen geprägt. Und es muss immer wieder mal einer zurückstecken. Das ist bei einem Bund so. Man kann nur hoffen, dass es immer mal jemand anders ist, weil sonst wird es sehr einseitig. In einem Bund darf auch jeder mal der Schwächere sein. Und er wird vom anderen gehalten. Das ist in der Bundesrepublik so, aber auch in dem kleinsten Bund zwischen zwei Menschen, der Ehe. Es ist ein Geben und Nehmen, ein Tragen und Getragen werden. Die Schwäche des einen wird durch die Stärke des anderen ausgeglichen. Jeder trägt und jeder wird auch mal getragen. Dem anderen zuliebe, das ist der Kitt, der das alles zusammenhält. Der Bund, den Gott hier mit den Menschen schließt und mit allen Lebewesen, der geht noch einen ganzen Schritt weiter. Es ist von Gottes Seite her ein komplett einseitiger Bund, ohne jegliche Vorleistungen oder Bedingungen, die wir erfüllen müssen. Gott verspricht einfach, dass er nie wieder die Erde und alle Lebewesen vernichten wird. Und ich bin froh, dass er dieses Versprechen komplett ohne Bedingungen unsererseits gegeben hat. Sonst hätten wir ziemlich schlechte Karten. Gott steht trotz unserer Fehler zu uns und zu seinen Versprechen. Und bis heute. Selbst in unserer Zeit, in der viele von Gott nichts mehr wissen wollen. Gott spricht hier im Text von einem ewigen Bund. Und wir können uns darauf verlassen. Gott wird die Erde nie wieder zerstören. Ich habe nur Bedenken, dass wir das als Menschen schaffen. Die Naturkatastrophen werden mehr und die Welt verändert sich. Daran ist aber nicht Gott schuld, sondern oft wir als Menschen. Wir herrschen nicht mehr im Sinne Gottes über die Erde. Wir haben, wenn man es mal so nennen will, an vielen Stellen die Beherrschung verloren. Das lässt sich nicht leugnen. Wir leben über unsere Verhältnisse und holen mehr aus unserer Erde heraus, als sie hergibt. Die Konsequenzen tragen wir schon jetzt und unsere Kinder noch viel mehr. Aber Gott steht zu seinen Versprechen. Das hat er immer wieder bewiesen. Dazu brauchen wir uns nur die Geschichte von Israel anzusehen. Gott schließt immer wieder einen Bund und die Menschen halten sich nicht dran. Deshalb bin ich so froh, dass Gott hier seinen bedingungslosen Bund mit uns schließt und sich bei jedem Regen selbst daran erinnert. Und dann wird's bunt. Jedes Mal, wenn die grauen Wolken abziehen und die Sonne wieder scheint, sehen wir einen wunderschönen bunten Regenbogen am Himmel. Durch die grauen Wolken wird er erst richtig bunt. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich nach dem Regen einen Regenbogen sehe. Ich habe euch auch mal drei Bilder mitgebracht. Ich hoffe, man kann es von hinten erkennen. Das ist über Dorf Chemnitz übrigens. Und das ist ein Talheim. Ja, rein physikalisch lässt sich so ein Regenbogen ziemlich einfach beschreiben, mit wenigen Worten. Der Regenbogen ist ein atmosphärisch-optisches Phänomen, der als kreisbogenförmiges farbiges Lichtband in einen von der Sonne beschienenen Regenschauer erscheint. Die Erscheinung kommt durch das von Regentropfen gebrochene und zurückgeworfene Sonnenlicht zustande. Der Farbverlauf umfasst alle Spektralfarben des mit dem Auge sichtbaren Bereichs des Sonnenspektrums. Ja, so viel genug an Physik heute Morgen. Ich finde ihn einfach immer wieder schön. Und was besonders an so einem Regenbogen ist, es ist immer ein ganz persönlicher Regenbogen. Nur du selbst siehst ihn so, immer von deinem Standpunkt aus. Wenn du dich bewegst, dann bewegt er sich mit. Ihr könnt es mal probieren, ihr könnt mal nach rechts und links laufen, dann machen die Enten auch mit rüber und über. Oder wenn er mit dem Auto fährt, er bewegt sich immer mit euch mit. Also es ist ein ganz persönlicher Regenbogen. Und das ist für mich so ein Symbol, wie persönlich Gott ist. Sein Bund geht für dich und für mich ganz persönlich. Und ich sehe immer meinen ganz persönlichen Regenbogen. Durch diesen Bund haben wir das Versprechen Gottes bekommen, dass er uns nie wieder vernichtet. Aber dieser Bund war nur der Anfang. Der neue Bund, den Gott durch uns, mit uns durch Jesus geschlossen hat, der ist noch viel wichtiger. Erst damit hat Gott den Weg wieder frei gemacht. Den Weg zu sich, dass wir zu Gott kommen können. Erst durch Jesus können wir wieder zu Gott kommen. Noah wurde damals gerettet, weil er zu dieser Zeit der einzige fehlerlose Mensch gewesen ist. Und ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Aber bis auf Jesus hat es nie wieder jemand geschafft. Der Bund mit Gott, von Gott mit Noah, das war die Vorbereitung. Und der neue Gott, Bund mit, von Gott mit uns, wurde erst durch den Tod von Jesus möglich. Durch den Bund mit Noah wurde die Welt gerettet. Durch den neuen Bund mit Jesus wurden wir gerettet, du und ich. Und die Möglichkeit haben jetzt auch jeder andere. Wir brauchen die Vergebung nur anzunehmen. Das ist die einzigste Voraussetzung. Wir müssen weder eine Arche bauen, noch irgendwelche Opfer bringen oder bestimmte Orte bereisen. Das Einzige, was Gott möchte, ist unsere Schuld. Und die möchte er unter dem Kreuz haben. Und damit haben wir sie los und sie steht nicht mehr zwischen mir und Gott oder zwischen dir und Gott. So wie der Regenbogen das Symbol des alten Bundes ist, so ist das Kreuz das Symbol des neuen Bundes. Und ich finde es schön, wenn wir es jetzt hier so nebeneinander haben. Erinnern wir uns immer wieder daran, spätestens daran, aber wenn wir einen Regenbogen sehen. Damit begann das Versprechen Gottes an uns. Damit zeigt er uns, wie viel ihm an uns liegt. Und durch das Kreuz und den Tod von Jesus, damit wurde das Versprechen vollendet. Der Weg zu Gott ist seitdem für alle Menschen wieder frei. Daran dürfen wir uns jeden Tag immer wieder neu erinnern und ganz besonders, wenn wir einen schönen Regenbogen sehen. Amen.